Mit Blick auf den Welttag gegen Rassismus beschäftigen wir uns bei Radio Frei mit dem sogenannten Racial Profiling, also einem Vorgehen, das das Erscheinungsbild von Menschen wie Hautfarbe oder ähnliches als Grundlage für polizeiliche Maßnahmen, wie eben etwa Kontrollen, heranzieht. Neben Erfahrungen von Betroffenen interessiert uns natürlich auch die Sicht der Polizei und deswegen begrüße ich jetzt Heike Langoth, Leiterin der Landespolizeiinspektion Erfurt. Hallo.
Hallo.
Damit wir wissen, über was wir eigentlich reden, als zunächst die Frage an Sie: Was verstehen Sie denn grundsätzlich unter diesem Begriff Racial Profiling?
Also der Begriff Racial Profiling ist ja jetzt einige Jahre schon am Start und für mich gehört dieser Begriff einfach zur Gesellschaft dazu, weil es Vorfälle gibt, einmal in Deutschland, möglicherweise auch in Erfurt, aber natürlich auch mit Blick auf Amerika, wo die entsprechenden Vorfälle dann eine Weite bekommen haben, sodass man sich Gedanken gemacht hat. Aber grundsätzlich gehe ich da noch einen Schritt zurück, weil wir ja letztendlich als Polizeibeamte einen Eid schwören auf das Grundgesetz und auf die Thüringer Verfassung und in dem schon impliziert ist, dass Racial Profiling nicht zu unseren Aufgaben gehört. Unabhängig davon kann man aber nicht ausschließen, dass es in der Wirkung und in der Wahrnehmung von betroffenen Menschen Kontrollen gibt, die aufgrund des Aussehens oder der Hautfarbe immer wieder geschehen und da muss man ins Gespräch kommen. Aber grundsätzlich ist es so, wir sind dem Gesetz verpflichtet, wir sind unseren Berufserfahrungen und Feststellungen verpflichtet und wenn wir kontrollieren, dann sind das Kontrollen von verhaltensauffälligen Menschen, aber niemals aufgrund der Hautfarbe oder des Aussehens oder weil man sagt, dieser Phänotyp begeht immer Straftaten. Das gibt's nicht und dafür stehe ich auch in meiner Verantwortung als Leiterin der LPI Erfurt. Wenn es sowas gibt, dann wird da im Rahmen der Fehlerkultur ganz deutlich gearbeitet und da ist eine Grenze überschritten.
Genau, dazu kommen wir auf jeden Fall noch, was dann in solchen Fällen vielleicht passiert. Vielleicht nochmal jetzt einen Schritt zurück, so eine polizeiliche Kontrolle. Was kann denn das sein? Also in welchen Situationen, aufgrund welchen Grundlagen sind jetzt in Ihrem Fall Polizeistreifen der Polizei Erfurt unterwegs und sprechen Leute an und nach was kontrollieren die da?
Also auch da ist die Vielfalt groß und das ist allein, wenn wir jetzt hier über den Anger gehen. Ich bin heute nicht in Uniform hier, aber ich bin oft in Uniform in der Stadt unterwegs, auch alleine. Und ich spreche zum Beispiel Leute an, wenn die mit ihrem Fahrrad da lang fahren, wo man zu der Uhrzeit nicht lang fährt und unterziehe sie nicht einer Kontrolle, sondern mache höflich darauf aufmerksam, sie sind hier im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Und wenn wir über den Anger sprechen oder wenn wir über den Bahnhofsvorplatz sprechen, dann haben wir hier auch eine subjektive Wahrnehmung unserer Erfurter und auch von Besuchern, die sagen, das sind aber manchmal viele verschiedene Menschen, viele Personengruppen und das geht ja so nicht. Das wollen wir nicht auf unserem Anger und das ist ein Thema, was mich so nicht tangiert, weil alle Menschen können sich da aufhalten, wo sie sich aufhalten wollen, solange sie sich gesetzeskonform aufhalten. Jetzt haben wir aber im Bereich vom Bahnhof und vom Anger eine Fluktuation von Personengruppen und haben dort ein höheres Straftatenaufkommen als in anderen Bereichen, als in anderen Straßen unserer Stadt, sodass wir hier schon, das sieht man auch, wir sind seit ein paar Monaten mit einer höheren Präsenz am Anger und auch am Bahnhof zusammen mit der Bundespolizei unterwegs und so, dass wir hier verstärkt auch Personen anhalten und kontrollieren, einmal zur einfachen Identitätsfeststellung, weil es Jugendliche sind, die uns so erscheinen, dass sie unter 14 Jahren sind, zu einer Uhrzeit sich aufhalten auf dem Bahnhofsvorplatz, dann kontrollieren wir zusammen mit dem Stadtordnungsdienst. Wir haben ein Alkoholverbot im Bereich des Angers, was gekennzeichnet ist. Wenn dort Alkohol konsumiert wird, dann weisen wir darauf hin, können Sie hier nicht, gehen Sie von dem weg. Nicht jeder findet das gut, dann kommt es zu Kontrollen, weil es vielleicht einen Widerstand gibt. Und dann haben wir natürlich dort einen hohen Bereich an Ladendiebstählen, einmal aus dem Anger 1 heraus und dann auch der neue Rewe ist so ein leider Hotspot für Diebstähle. Und dann ist es ja so, dass man dann über die Meldung auch von innen oder wenn Leute da rausrennen, haben was in der Hand, möglicherweise gleich in der Nähe ist und kontrollieren kann. Ansonsten gucken wir und wenn uns was auffällt, halten wir Leute an, aber nicht wahllos, nicht beliebig, sondern wir haben im vorigen Jahr und auch im Jahr davor mehrere Jugendliche gehabt als Gruppierung im Bereich des Angers, als Gruppierung im Bereich des Parkhauses und im Anger 1, die eben mehrere Straftaten begangen haben, Raubstraftaten, Diebstähle und die waren auch gemischt in ihrer Zusammensetzung und dann haben wir natürlich verstärkt nach Jugendlichen geguckt, weil das auch sehr beunruhigend war für Schüler, die dann über den Anger nach Hause gehen oder zur Schule gehen und da die Fragen aufkamen, kann man überhaupt noch über den Anger gehen? Ja, kann man. Aber wir wir gucken schon und wir haben ja unser sogenanntes Lagebild, wo wir sehen, was haben wir für Straftaten, wie vielfältig sind die. Und dann gibt es natürlich auch Leute, denen wir immer wieder begegnen und die wir dann schon anhalten, weil wir wissen, also als wir die letzten 7 Mal angehalten haben, haben wir 7 Mal Feststellungen gehabt und dann liegen wir auch beim 8. Mal nicht falsch. Aber es muss immer eine Rechtsgrundlage dazu da sein. Und das, was das Entscheidende ist, es muss immer verhältnismäßig geeignet und erforderlich sein. Das sind die Rechtsgrundlagen nach dem Polizeiaufgabengesetz. Wenn wir präventiv schauen würden oder wenn wir dann repressiv in der Strafverfolgung sind, sind diese 3 Begriffe genauso nachhaltig zu beachten. Und ich sage immer, manche finden das kompliziert. Das Gute ist, wir haben Gesetzesgrundlagen. Wenn wir uns an die halten, dann ist letztlich die polizeiliche Maßnahme immer daran, erstmal vorzudenken und umzusetzen. Und dann gibt es aus meiner Sicht weniger Probleme. Und natürlich ist nicht jeder, der angehalten wird, zufrieden mit unserer Arbeit und sagt, ich habe ja gar nichts gemacht, das war der neben mir. Und dann kommt es eben zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Wirkungen und Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit sind verschieden.
Das heißt, jede Kontrolle braucht irgendwie eine Art Anlass, eine Begründung.
Rechtsgrundlage.
Es gibt ja dieses Stichwort verdachtsunabhängige Kontrolle und beziehungsweise diese Gefahrengebietsnummer, die ja auch auf den Anger zutrifft.
Richtig.
Was ist da nochmal besonders gegenüber jetzt anderen Gebieten?
Also wir haben in Erfurt hier 3 kriminogene Orte. Das ist nach dem Polizeiaufgabengesetz gesetzlich normiert. Und das sind 3 Orte, das habe ich ja eben schon gesagt, die nachweislich in der polizeilichen Kriminalstatistik deutlich mehr Straftaten haben, deutlich mehr Straftaten als andere Bereiche unserer Stadt. Und das gibt dann die Rechtsgrundlage, dass wir mit der Kontrolle ein bisschen eher ansetzen können. Aber eben auch nicht, dass wir sagen, jetzt haben wir Zeit. Jeder, der uns jetzt entgegenkommt und jetzt Jugendlichen zwischen 12 und 14 oder 15 entspricht, also Jugendliche fangen ja erst ab 14 an, aber eben, das kann man ja heute nicht mehr so gut zuordnen, die kontrollieren wir jetzt alle, sondern da gucken wir auch, was hatten wir für Straftaten in dem Bereich, das sind verschiedenste Deliktsformen, um die es da auch geht und danach wird dann kontrolliert, aber wir haben ja schon einen höheren Polizeiansatz im Angerbereich. Wir haben jetzt das Kopfbüro am Anger und wir haben viel Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, die hier in unserem Auftrag natürlich gucken.
Ja. Wir sagen jetzt die ganze Zeit so Kontrolle und Polizeibeamtinnen sprechen Menschen an. Wie genau läuft denn so eine Kontrolle ab? Also wenn ich jetzt über den Anger laufe und Polizei kommt auf mich zu, wie geht das?
Also ich würde es jetzt an meinem Beispiel machen, wie ich es mache. Und so hoffe ich aber, dass es meine Kolleginnen und Kollegen auch machen. Ich spreche den Menschen an, sage guten Tag, stelle mich vor und sage, ich kontrolliere Sie jetzt, weil ich den Verdacht habe, Sie haben jetzt gerade hier mit Rauschgift gehandelt. Oder Sie haben Rauschgift von jemandem bezogen. Was haben Sie da jetzt aus dem Gebüsch rausgeholt? Und ich stelle jetzt erstmal Ihre Identität fest und dann prüfe ich die Personalien ab. Wenn jemand einen Personalausweis dabei hat, ist ja alles relativ einfach. Meistens hat man nicht immer die Personalausweispapiere dabei oder irgendein anderes rechtmäßiges Dokument. Und dann erklärt man den Grund der Maßnahme. Und dann sieht man ja schon, da ist was dahinter oder da ist nichts dahinter und dann geht das Polizeiliche weiter. Wenn nichts ist, dann hat sich das erledigt, dann wünscht man einen guten Tag, kann man auch wünschen, wenn was ist. Und wenn wir Feststellungen haben, dann geht es natürlich in dem Bereich, dass man dann sagt, kommt jetzt wieder auf die Straftat an sich an, dass man dann sagt, wir machen jetzt eine Beschuldigtenvernehmung, wollen Sie was dazu sagen, wollen Sie nichts sagen, das Recht ist ja da in dem Moment, dass man auch sagen kann, ich sage jetzt nichts. Dann sind wir im Strafverfahren und bearbeiten das Strafverfahren dann auf einer unserer Dienststellen ab. Bei den, sagen wir mal, kleineren Delikten, Ladendiebstahl oder letztendlich eine Körperverletzung in einem leichteren Bereich, passiert das auf den Dienststellen der Schutzpolizei. Wenn wir im Raubgeschehen sind, dann geht das zur Kriminalpolizei.
Aus Ihrer Erfahrung, wie reagieren denn Menschen, wenn Sie sie ansprechen? Also so richtig gut findet das wahrscheinlich niemand, aber welche Unterschiede stellen Sie da fest?
Also es gibt nachhaltige Unterschiede und die kann ich so aus meinen verschiedenen Tätigkeiten berichten. Wenn ich die normale Uniform anhabe und ich versuche immer erstmal ganz höflich anzusprechen. Wenn natürlich Menschen schon hochaggressiv sind, ich sehe, der hat ein Stresspotenzial oder die Frau hat ein Stresspotenzial, die hören mich gar nicht mehr, dann kann ich die Kommunikation verkürzen, aber ich kann sie nicht einfach weglassen. Die gehört sich dazu oder die gehört dazu, das ist auch eine Anstandsregel, finde ich. Und dann kommt es immer drauf an, wenn die Kollegen der Bereitschaftspolizei oder unsere Einsatzunterstützung im Einsatz ist, die haben einen Einsatzanzug an, dann hat das schon mal eine andere Wirkung. Die sind meistens auch zu fünft als Gruppe und agieren als Gruppe. Das heißt, eine Person spricht dann an, die anderen stehen aber als Sicherung drumherum. Und dann merkt man schon, dann macht das was mit dem Menschen. Ich nehme mal mein Beispiel bei einer der großen Versammlungslagen. Die Kooperationsgespräche in normaler Uniform und zum Einsatz hatte ich dann den Einsatzanzug an und dann merkt man schon mal direkt mit Leuten, mit denen man richtig gut gesprochen hat, dass auf einmal was passiert und das Verhalten anders wird, wo ich sage, es ändert sich nur die Haut außenrum, aber der Mensch und das Denken und das Handeln ändern sich ja nicht. Aber natürlich, wenn man sich wieder hineinversetzt, wenn ich jetzt irgendeine Straftat begangen habe und dann kommt Polizei und spricht mich dort an, dann kann ich wenig erfreut sein. Gell? Mhm. Dann denke ich, ist es immer wichtig, trotzdem einen Weg zu finden. Und nur weil ich eine Straftat begangen habe, bin ich ja jetzt kein Mensch mit einer anderen Einordnung in der Gesellschaft. Und auch da, jeder Mensch ist menschenwürdig. Gell? Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal so auf dieses Profiling kommen, also so Täterinnenprofile zu erstellen, das gehört ja irgendwie auch zur Polizeiarbeit. Wo sind da Grenzen? Beziehungsweise gibt es Fälle oder Situationen, wo jetzt, wenn wir auf dieses Racial Profiling kommen, wo tatsächlich äußere Merkmale eine Rolle spielen, also wo es quasi gerechtfertigt ist, dass das zu dem Profil von der Person hinzugezogen wird?
Das ist eine Gratwanderung und aus meiner Sicht so nicht zu beantworten, weil wenn wir das zuordnen, dass wir sagen, Straftaten, Ladendiebstähle begehen nur Personen dieses Phänotypes, dann ist das nicht richtig. Mhm. Es kann sein, wir haben, ich nehme ein Beispiel vom vorigen Jahr, das waren, ich meine, entweder bulgarische Menschen oder rumänische Menschen, ist im Endeffekt auch egal, die als zwei Familien unterwegs waren, durch die Geschäfte sind, alles mitgenommen haben, jemanden vom Sicherheitsdienst noch böse zusammengeschlagen haben, der ins Krankenhaus musste. Wir haben die im ersten Sachverhalt nicht gleich feststellen können. Dann sind die weiter durch Erfurt und im nächsten Geschäft konnten wir die aber als Polizei dann entsprechend auch feststellen und dann die Sachverhalte bearbeiten. Und das hieße ja jetzt, die wir morgen dann sehen und die so aussehen, sind wieder Straftäter und da warne ich davor, weil dann kommen wir wirklich in Racial Profiling, dann kommen wir in eine Stigmatisierung, die eben nicht den Rechtsgrundlagen und auch nicht einer gesunden Einstellung zum Leben entspricht. Also das ist, natürlich ist es so, wenn wir den Jugendlichen X 7-mal in der Woche antreffen, der 7-mal das Gleiche macht und ich sehe den das 8-mal, kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, aber eben auch nicht, weil vielleicht hat er irgendeinen Zugang gefunden, wo er aufgenommen wird, wo Regeln geklärt werden und wo man vielleicht dann sagt, es gibt auch immer einen Weg raus aus so einem Leben. Ja. Aber ich würde es nicht so sehen wollen und sehe es auch nicht so, dass wir sagen, bloß weil jemand so aussieht und weil es da Leute gab, die wir kennen, die Straftaten begangen haben, sind die, die dazugehören, so aussehen, auch Straftäter. Und dann sind wir in einem Rechtssystem, was nicht mehr demokratisch ist. Mhm. Das geht nicht.
Das eine ist ja quasi so die Haltung und die Idealvorstellung und auch die Grundlagen, auf denen gearbeitet wird. Das andere ist, dass ja auch PolizistInnen normaler Teil der Gesellschaft sind. In unserer Gesellschaft gibt es Stereotype, es gibt auch rassistische Vorurteile, da bin ich selber auch nicht frei von. Das heißt, auch bei PolizistInnen ist das natürlich mit Sicherheit verankert. Ein Punkt, der da ja irgendwie Abhilfe schaffen kann, ist die Rolle von Ausbildung und Schulung. Welche Rolle spielt denn diese Sensibilität in der Ausbildung oder auch in Schulung, die dann während der Arbeit irgendwie passieren?
Also die spielt eine große Rolle und da kann ich auch wieder aus meiner Erfahrung berichten. Wir haben ja vorhin schon mal kurz gesagt, so was so in den 2000 bis 2010, 11 so in Erfurt an verschiedenen Aktionen war zwischen Polizei, Gesellschaft und zwischen Teilen der Gesellschaft und der Polizei. Da lernt man viel und zwischendurch durfte ich auch immer mal in Meiningen für die Ausbildung und für das Bachelorstudium verantwortlich sein. Und das sind so Dinge, so wie Sie es auch gesagt haben. Man ist ja selber manchmal auch so, nicht im Rahmen von Racial Profiling, weil da sind wir, glaube ich, mehr als sensibilisiert. Aber dass man im privaten Leben auch sagt, wenn man da eine Person trifft, die so und so aussieht, dann war das schon immer so. Und das ist ja aber nicht so. Und deswegen muss man, glaube ich, bei den Grundlagen anfangen. Unsere jungen Leute schwören diesen Eid auf das Grundgesetz, auf die Verfassung des Freistaates Thüringen. Und ich glaube, dass nicht immer gleich bewusst ist, was hängt denn da dran. Ich habe immer den Eid erklärt, ich habe die Worte auseinandergepflückt und habe gesagt, was bedeutet das für Sie? Und das sind so Dinge, dass wir bei jungen Leuten ansetzen müssen. Wenn ich Polizist, Polizistin sein möchte, dann muss ich demokratischer Teil der Gesellschaft sein, mit allen Randerscheinungen, die dazugehören, weil es gibt ja nicht nur Alpha, es gibt auch immer ein Omega am Rand und so setzen sich Gruppierungen zusammen. Wir sind aber auch ausgewählt, das heißt, es ist ja ein Auswahlverfahren vorgeschalten, wo man zumindest einen ganz kleinen Einblick bekommt. Aber dann ist es wichtig, dass man sich einfach auseinandersetzt mit den Themen der Gesellschaft und ich bin da sehr dankbar aus der Erfurter Zeit und aus den Jahren dazwischen. Wir haben sehr gute Kontakte zu Mobit, wir haben sehr gute Kontakte zu Esra. Das heißt nicht, dass wir hundertprozentig einer Meinung sind, aber wir können gut im Kontext diskutieren. Und das sind natürlich für mich Punkte, dass man genau mit diesen Vereinen, mit diesen Institutionen zusammenkommt, genauso wie wir das machen mit den Stiftungen Gedenkstätten Buchenwald, mit der Begegnungsstätte hier in der Andreasstraße, mit Topf und Söhne, Mittelbau Dora. Wir haben mit den entsprechenden Vereinen der Juden die Kontakte und haben auch diese Bereiche genauso wie andere politische Bereiche mit dabei, sodass wir ins Diskutieren kommen, erstmal die Felder kennenlernen, wenn manche aus dem Elternhaus, aus der Schule das nicht dabei haben. Man sieht auch, manche langweilt das auch entsetzlich und die schalten dann ab und dann muss man direkt reinfassen und sagen, du möchtest irgendwann mal den Staat vertreten in der Form, als Polizist und als Polizistin, dann musst du eine Meinung haben. Und es geht ja nicht mehr darum, ja, wir arbeiten in Gruppen, wir arbeiten im Team, das ist wichtig, auch für unsere Eigensicherung. Aber ich muss ja trotzdem ein Mensch sein, der reflektiert ist und eine eigene Meinung hat. Und was ich nicht möchte, dass wir hier so Lemminge entsprechend ausbilden oder beim Studium haben, die blind dem folgen, was gesagt wird. Da sind wir in einem Staatssystem, was gerade wieder relativ nahe um die Ecke guckt und was gerade, denke ich, über einen guten Geschichtsblick und eine gute Gegenwartsreflexion einfach immer wieder erörtert werden muss. Und es wird gleich in Ausbildung und Studium nicht nur angeboten, sondern ist verpflichtend. Und jetzt gab es ja vor 2 oder 3 Wochen die Eröffnung des Sozialen Kompetenzzentrums in Meiningen an den Bildungseinrichtungen. Und da ist ein Erfahrungsweg eingerichtet worden. Den haben wir aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht, bei denen hieß das Grenzgang. Aber wir haben dann gesagt, für Grenzgang ist jetzt so für so einen DDR-Bereich schwierig. Wir nennen das um Erfahrungsweg und da sind genau solche Stationen geschaffen worden, dass ich eben verschiedenste Situationen des Alltags erleben kann und dass unsere Leute nicht nur in der Ausbildung und im Studium, sondern auch Leute, die jetzt im täglichen Dienst sind, an einem Schulungstag dahin können und können einfach mal sich entlasten, können sagen, was ist schwierig oder ich habe jetzt 7-mal die Woche den Jugendlichen X oder Y angetroffen und es passiert nichts, die Abarbeitung ist schwierig. Eine Verurteilung steht im Moment nicht zur Disposition und ich treffe den nochmal und irgendwie muss doch die Gesellschaft auch reagieren. Mhm. Und dann sind das Dinge, die eben für mich am Anfang stehen, wenn ich einsteige, aber die immer wieder bearbeitet werden müssen. Also ganz wichtiges Thema und ich denke, Demokratie ist für alle Berufsgruppen heute mehr Thema als jemals zuvor.
Das eine ist ja quasi Ausbildung, Schulung, sich damit irgendwie erstmal theoretisch auseinanderzusetzen und dann die Situation im Alltag. Sie haben schon gesagt, viele Beamtinnen sind auch zusammen unterwegs, zu zweit oder auch zu fünft oder so. Wir nehmen an, es gibt eine Situation, eine Polizistin verhält sich eventuell grenzüberschreitend oder nicht korrekt. Dann ist natürlich zum einen die Beschwerde der betroffenen Person vielleicht relevant, da sprechen wir gleich drüber, aber es gibt ja auch noch die Kolleginnen, die daneben stehen und das eventuell mitbekommen und denken, vielleicht war hier irgendwas nicht so. Gibt es für quasi Feedback, Reflexion im Polizeialltag irgendwie Methoden und Mechanismen?
Also einmal dieser Erfahrungsweg, den ich eben beschrieben habe, der gilt auch für alle Kolleginnen und Kollegen im Alltag. Und dann gibt es natürlich, wenn ich als Streifenpartner, Streifenpartnerin dabei bin und sage, na, das war aber jetzt, das war nicht richtig und hier muss man nachsprechen und gucken, dann erwarte ich, dass die Person, die was feststellt, das auch weitermeldet und aber auch den Kollegen, die Kollegin anspricht und sagt, so geht's nicht, das können wir nicht machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auf jeden Fall die einzelnen Stufen, dass ich mich immer an jemanden wenden kann. Also es gibt Ansprechpartner, die einmal in der Dienststelle sind, ich habe Vorgesetzte, da kann man sagen, wird der Weg immer genutzt, er wird genutzt und ansonsten haben wir da das gute Mittel. Und das wird auch in Erfurt sehr, sehr deutlich immer wieder auf aktiv gestellt, dass Leute sich auch direkt an uns wenden und sagen, hier gab es ein Verhalten, das finde ich nicht angemessen. Und dann muss man erst mal gucken, was gab es denn hier, was ist passiert, wer hat gehandelt, warum hat wer gehandelt. Und dann muss man sich den Sachverhalt angucken und da wie auch im privaten Leben muss man sich erstmal beide Seiten anhören, ehe man in eine Vorverurteilung kommt. Und da haben wir ja heute dank Social Media und Äußerungen von allen und jeden immer manchmal eine vorgefertigte Meinung, sodass, das ist jetzt mein Polizistinnengefühl, wir immer in der Position der Rechtfertigung sind, ohne dass wir überhaupt schon was dazu gesagt haben. Und deswegen finde ich auch, nicht um nett zu sein, solche Gespräche wie das heute wichtig, weil wir als Polizei, wir haben eine Menge zu sagen, wir machen viel. Aber wir müssen uns, glaube ich, in dem einen oder anderen auch manchmal erklären, warum es so ist, wie es ist. Und wenn jemand Grenzen überschreitet, die wir vorhin ja klar gezogen haben, dann gibt es da auch Sanktionen, die einmal die Prüfung sind, liegt hier eine Straftat vor? Mhm. Hat der Beamte, die Beamtin selber jetzt eine Straftat begangen? Wenn die Straftat nicht erreicht ist, dann haben wir das Disziplinargesetz. Das ist unterschwelliger, aber genauso nachhaltig, wo man sagt, das ist nicht konform. Es gibt ja Beamtenpflichten und Beamtenrechte und sie haben sich verpflichtet, so und so zu handeln. Und dazu gehört auch ein demokratisches Grundhandeln in der Akzeptanz des Menschen, der mein Gegenüber in dem Moment vielleicht ist, aber trotzdem ein Mensch ist und dann wird da auch gehandelt. Hm. Und diese Dinge, die es mal gab vor einigen Jahren, die es hoffentlich nicht mehr gibt, wünsche ich mir immer, dass Dinge da eben unter den Tisch gekehrt werden oder dass man sagt, war nichts weiter, wir sagen da nichts dazu, die finde ich nicht zeitgemäß und die gehören sich auch nicht. Und es ist aber auch, ja letztendlich, wir sind kein Durchschnitt der Gesellschaft, weil wir ein Assessment Center haben, ehe wir Polizisten, Polizistinnen werden, aber wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft und wir können eben nicht ausschließen, dass alle hundertprozentig die Regeln einhalten, aber ich kann für meine Verantwortungsbereiche sagen, wenn jemand die Regeln nicht einhält, dann gibt es auch die Sanktionen. Das muss so sein. Hm. Ja.
Ich hatte es eben schon gesagt, wenn es zu irgendwelchen Situationen kommt, wo sich Menschen ungerecht behandelt fühlen, gibt es auch von denen vielleicht Beschwerden oder andere Anfragen an Sie. Können Sie sagen, wie viel oder wie oft das vorkommt mit Bezug auf Racial Profiling-Vorwürfe?
Das war das Einzige, was ich wirklich vorbereitet habe fürs Gespräch. Ich habe geguckt, ich habe diese Beschwerdestelle direkt bei mir in meinem Führungsbereich. Und ich bin jetzt seit 2021 im Herbst in der LPI Erfurt zuständig. Und wir haben in dem Zeitraum zu Racial Profiling nicht eine einzige Beschwerde. Es gab jetzt sind wir im Februar, ich glaube, das war das dieses Jahr oder Ende vorigen Jahres, gab es so eine größere Diskussion zu einem Vorfall auf dem Anger. Das war eine Besucherin der Stadt, glaube mit ihrem Sohn oder mit ihrer Tochter, die aus Berlin kam. Und die hat dann ja auch die ganzen städtischen Bereiche angeschrieben, auch in Berlin die Politiker angeschrieben. Dort gab es mehrere Straftaten, die eben, das war genau das, was ich am Anfang gesagt habe, erstmal anders erschienen sind, als sie tatsächlich waren. Das war so ein Teil, wo man sagen kann, Racial Profiling, hier ist jetzt jemand, der erkennbar nicht deutsch war, entsprechend einer polizeilichen Maßnahme oder bei einer polizeilichen Maßnahme dann angehalten worden. Vorher ist er festgehalten worden von einer Person auf dem Anger, festgehalten in einer Art und Weise, die sicherlich streitbar ist, aber letztendlich wurde dann gesagt, der wurde dann von der Polizei einfach mitgenommen und ist dann dort ewig lange auf einer Polizeidienststelle gewesen. Und diese Meldung kam bei mir natürlich auch an und dann gucke ich nach und gucke, welcher Tag war. Das war, glaube ich, 2 Tage vorher. Dann schaue ich mir das an, frage die Leute, die da im Einsatz waren, könnt ihr es mir nochmal sagen? Den Sachverhalt kannte ich schon, weil der natürlich Öffentlichkeitswirksamkeit hatte. Und zwar dort ein Infostand einer Partei. Da hat die Person, die dann auf dem Boden lag, ein Plakat beschädigt oder ein Aufsteller, hat das mutwillig gemacht. Daraufhin hat einer von dem Infostand den dann entsprechend verfolgt und festgehalten, bis dann die Polizei gekommen ist. Und das Festhalten ist natürlich sehr ruppig und das habe ich der Frau auch entsprechend rückgemeldet, die das eben geschrieben hat, dass das für sie im Anschein definitiv erschreckend war und auch bedrohlich war, aber letztendlich eine Situation war, die dann von der Polizei in der Form gelöst wurde, dass derjenige, der die erste Straftat begangen hat, dann einen Platzverweis bekommen hat für den Bereich des Angers an dem Tag. Und dann gab es wechselseitige Anzeigen von den beiden Personen, die auf dem Boden waren, weil die sich gegenseitig beleidigt haben. Das ist so der Stand, der noch bearbeitet wird. Aber letztendlich, das ist für mich immer wichtig, dass man immer so das Ganze wie so ein Turm erstmal abschichtet und dann sagt, jetzt gucken wir, was war da. Nicht um was schön zu reden oder zu sagen, meine Leute haben hier nicht korrekt gehandelt, sondern um zu gucken, was ist tatsächlich da. Und so wie ich das auch am Anfang geschildert habe, bin ich überzeugt davon, dass wir gesetzeskonform handeln. Und wenn nicht, wird es entsprechend sanktioniert. Aber zu Racial Profiling wirklich kein Sachverhalt in den letzten 2 Jahren. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht wirklich auch Dinge gab, wo Leute sagen, nee, hier wurde ich angehalten, es wurde mir nicht erklärt. Und wir haben auch manchmal ein bisschen unkommunikative Leute am Start, die vielleicht einen schlechten Tag haben oder denen es nicht gut geht, aber da sage ich immer, dann müsst ihr das morgens auch kommunizieren. Das können wir einfach nicht anbieten, weil ich erwarte auch, wenn ich in ein Geschäft gehe und möchte mit jemandem sprechen, dass der mit mir spricht. Und dann kann ich das erwarten, wenn ich von der Polizei angehalten werde, dass sie auch mit mir sprechen.
Mhm. Mal ganz kurz, weil Sie selber dieses Beispiel angesprochen haben, was da auf dem Anger passiert ist. Ja. Mir ist das quasi auch präsent. Und
das war ja recht viral dann.
Mhm. Genau, also es gab diesen Vorwurf, Sie sind dem nachgegangen, haben mit den Beamtinnen gesprochen, die da vor Ort waren, genau, um quasi zu erkennen, was ist da tatsächlich eigentlich passiert. In meiner Erinnerung war es so, dass es vor Ort noch Angebote gab von umstehenden Personen, die das gefilmt hatten, und dass das Angebot an die Polizistinnen, die vor Ort waren, aber nicht angenommen wurde. Die wollten diese Videoaufnahmen nicht haben, was ja eigentlich super wäre für tatsächlich dann zu gucken, was
passiert
ist.
Aber die waren ja sowieso da. Die Videoaufnahmen gab es ja dann schon im Netz.
Die gab es dann später. Okay. Mhm. Ja. Weil das ist ja immer die Frage, ne? Wen fragt man, was kann man noch für Blicke bekommen, vielleicht aus Ladengeschäften umstehend oder so, ne? Um tatsächlich auch ein Bild von noch vor der Situation zum Beispiel, als die Polizei dann da war, zu bekommen.
Weil das ist dann immer, das ist genau das, dass man sagt, nee, brauchen wir nicht, weil wir haben es schon, wäre dann vielleicht der hilfreichere Satz.
Wenn es Vorwürfe gibt, Sie haben jetzt gesagt, es gab nicht einen, aber wenn es den gibt, dann geht es wahrscheinlich auch den ähnlichen Weg, wie Sie es schon angedeutet haben, wie damit umgegangen wird, oder? Was passiert denn damit?
Also Vorwürfe in der Form sind als erstes immer zu prüfen. Es gibt ja die Beschwerdestelle bzw. Vertrauensstelle, an die man sich wenden kann, wo sich Bürger hinwenden können, wo wir uns aber auch als Polizisten selber hinwenden können, wenn wir sagen, oh, wir fühlen oder wir haben hier jetzt irgendeine Situation, die uns nicht korrekt erscheint. Und dann geht diese Meldung an die zugehörige Dienststelle. In dem Fall, wenn es jetzt Erfurt und Sömmer da betrifft, kommt das direkt zu mir. Ich gucke mir diesen explizit einen Sachverhalt an. Und die erste Prüfung ist immer, liegt eine Straftat vor, weil dann habe ich eine ganz andere Handlungsmaxime, weil dann muss ich ja entsprechend die Straftat als solche aufnehmen und bearbeiten lassen. Dann ist es so, dass ich dann sage, dann kann ich natürlich nicht, wenn es den Inspektionsdienst Erfurt Nord betrifft, sagen, das bearbeitet ihr selber, sondern dann geht das automatisch in den Inspektionsdienst Erfurt Süd oder dann auch in die Kriminalpolizei, sodass wir erstmal nicht die Leute bearbeiten lassen, die dann selber auch mit beteiligt waren, sodass die Neutralität da gewahrt bleibt oder man nicht auch aus Freundschaftsgedanken sagt, naja, da gucke ich mal, wie man das so ein bisschen zurechtbiegen kann. Das ist alles geschützt und dann guckt man sich an, wenn die Straftat nicht vorhanden ist, dann ist disziplinar zu prüfen und disziplinar ist dann die Bearbeitungsstelle in der Landespolizeidirektion, aber wir bereiten das auf und dann gibt es genauso für unsere Kollegen und Kolleginnen wie auch bei Beschuldigten im Strafverfahren erstmal, dass man sich erstmal nicht äußert, man kann einen Anwalt mit dazu nehmen und dann wird das aber ordentlich aufgearbeitet und wenn wir so unterschwellige Sachen haben, die weder disziplinarwürdig sind, noch eine Straftat sind, dann ist es aber zumindestens, wenn wir Leute haben, mit denen ich auch oftmals dann selber spreche. Also ich nehme dann auch Kontakt mit Beschwerdeführern auf und frage dann einfach nach. Und dann bietet sich auch ein Gespräch an, dass man die Leute nochmal zusammenbringt. Auch da wieder wie im normalen Leben, dass man sagt, man setzt sich zusammen oder es gibt eben von mir nochmal ein Gespräch, wo ich darauf hinweise, das geht so nicht. Überlegt mal, was ihr hier gemacht habt in der Situation, wie habt ihr euch jetzt verhalten und dass man einfach in diese Reflexionsebene kommt und fürs nächste Mal weiß, ja okay, habe ich nicht fertig gedacht. Das ist ja auch nicht böser Wille, sondern manchmal ist es einfach so, dass man gefangen ist, gerade in dem Tag, in dem, was man macht und dann gar nicht weiter nachdenkt.
Ja. Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die betroffen sind, die sich dann nicht trauen, sich an die Polizei zu wenden, eher genau. zu ESRA gehen. Ich glaube, da ja. gibt es wahrscheinlich nochmal andere Einschätzungen. Es gab eine Studie von der Opferberatungsstelle ESRA, da ging es um die Erfahrung von Betroffenen rechter Gewalt im Zusammenhang mit der Polizei. Mhm. Und ich habe gelesen, dass sich von den Befragten ungefähr jeder Zweite durch die Polizei nicht ernst genommen gefühlt ja. hat, jeder Vierte sich nicht richtig behandelt gefühlt hat mhm. und auch jeder Zweite sich mit Vorurteilen konfrontiert gesehen hat. Das heißt, es gibt unter diesen von Rassismus betroffenen Menschen eine Unsicherheit, auch ein Vertrauensproblem ja. vielleicht. Was kann Polizei tun, um diesem Unsicherheitsgefühl entgegenzuwirken?
Ins Gespräch kommen. Und da gucke ich ein bisschen auf MOBIT. Da arbeiten wir ein klein bisschen enger zusammen. Das ist so, MOBIT ist vielleicht ein bisschen mehr gewachsen als ESRA, aber ich würde beide auch gleich auf dem Niveau sehen, sodass einfach die Kollegen, jetzt sage ich schon Kolleginnen und Kollegen, weil wir so lange auch miteinander zu tun haben, also Frau Arnold, Herr Steiner, dann auch mal anrufen, wenn es irgendwas gab und wenn Leute dort waren und den Weg suchen, weil die eben auch wissen, ich nehme die Dinge auf und bearbeite sie und versuche rauszukriegen, was ist hier die Mitte. Und wenn wir noch was aufhellen können, dann tun wir das auch. Und wir machen jetzt zum Beispiel auch mit der Volkshochschule zusammen, weil ich finde es in der heutigen Zeit immer sehr einfach zu sagen, was einen alles stört. Aber ich finde, man muss sich auch investieren, genauso wie Sie sagen. Wir sind ja nicht nur Polizisten und Polizistinnen, wir sind ja auch Menschen. Ja. Und wir sind jetzt in der dritten Runde jetzt schon an der Volkshochschule in den Migrationskursen mhm. und haben da einfach am Schluss einen Part, dass immer jemand von uns hingeht, noch mal ganz kurz erklärt, wie ist das Rechtssystem in Deutschland. Das wird dort vorher schon vermittelt, aber dass wir als Polizei direkt sagen, wie sind wir als Polizei, wir sind ansprechbar, was geht und was geht nicht, damit man eben nicht zusammenrumpelt, wenn man irgendwas nicht gewusst hat, sondern dass auch hier schon, genauso wie wir das auch bei vielen Diskussionsebenen hier in Erfurt machen, wo wir uns beteiligen können, dass wir uns vorher schon mal mit verschiedenen Leuten verbinden und so ein bisschen auch Vertrauen schaffen. Wir sind Menschen und wir versuchen, das zu machen, was unsere Aufgabe ist, und wir versuchen es gut zu machen.
Hm. Letzte Frage zum Ende des Gesprächs. Subjektive Erfahrung von Betroffenen ist ja die eine Seite und im besten Fall irgendwie mit Fakten zu begegnen, mhm. ne? damit man irgendwie einen Überblick hat, was ist wirklich irgendwie statistisch auch zu fassen, wo könnte man dann strukturell darauf reagieren. Eine Forderung schon lange ist es ja, eine Studie zu diesem Thema ja. zu machen. Die war, glaube ich, vor ein paar Jahren bundesweit eher erstmal abgelehnt. Allerdings habe ich gelesen, dass es für Thüringen Planungen gibt, eine landesweite Studie zu machen. Wissen Sie da mehr?
Also da ich jetzt nicht mehr an den Bildungseinrichtungen bin, kann ich da nicht hundertprozentig antworten, aber ich kenne das, ist schon viele Jahre der Versuch, das zu machen, und das ist dann die Frage, welches Ziel hat diese Studie? Und auch da meine persönliche Meinung, Studien sind gut. Ich finde Wissenschaft als Basis sehr, sehr hilfreich, weil wir können immer nur das Leben koppeln, indem wir eine wissenschaftliche Grundlage haben und dann das Leben drauflegen und versuchen dort die Dinge zu finden, an denen man arbeiten muss. Aber eine wissenschaftliche Studie heißt auch, ich brauche viel Zeit, die mache ich nicht in einem halben Jahr. Und da drückt, also mir persönlich würde besser gefallen, wir finden kurzfristige Dinge in Parallelität mit so einer Studie, um einfach das ganze Gesellschaftsthema wieder so ein bisschen mehr zu bearbeiten.
Was wären, könnten das sein für kurzfristige Dinge?
Na wirklich, dass verschiedene Interessenträger sagen, hier haben wir ein Thema, vielleicht in unserer Stadt Erfurt, wollen wir mal über Anger, wollen wir mal über Bahnhof reden, wollen wir mal mit verschiedenen Beteiligten reden, mit Leuten, die da sitzen, auch da, mit den verschiedenen Leuten, die da sitzen, mit Händlern, mit Stadtverantwortlichen, mit der Polizei, mit MOBIT, mit ESRA, und da mal auch austauschen, welche Empfindungen haben wir denn? Und das sind auch Dinge, wo ich sage, das fände ich gut als Initiativen, und wo wir einfach die Leute, die miteinander ins Handeln kommen, auch mal zusammen an den Tisch bringen. Nicht in eine Vorwurfssituation, mhm. sondern in einen Austausch, dass man vielleicht beim nächsten Mal dann sagt, oh, Mensch, ja, hab nicht dran gedacht. So ein kleines Lächeln geht vielleicht auch in einer doofen Situation. Ja, nicht immer, aber geht.
Soweit Heike Langguth, Präsidentin der Landesinspektion Erfurt, im Gespräch mit Radio Frei zum Thema Racial Profiling. Neben der Erfurter Polizei haben wir auch die Bundespolizei für ein Interview angefragt und eine schriftliche Antwort erhalten. Auch in dieser Stellungnahme wird betont, dass niemand wegen äußerlicher körperlicher Merkmale wie zum Beispiel der Hauptfarbe benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen dies eine Rolle spielen kann, heißt es:
Die Auswahl einer Person beruht auf einem Bündel an objektiven Kriterien. Neben Erkenntnissen aus bestehenden polizeilichen Lagebildern können beispielsweise die Kleidung, das mitgeführte Gepäck, die Sprache oder ein auffälliges Verhalten in einem bestimmten Kontext jeweils eines von vielen Kriterien sein, die dazu führen, dass eine Person angesprochen wird und sich gegebenenfalls weitere Maßnahmen anschließen. In keinem Fall dürfen die in Artikel 3 Absatz 3 Seite 1 Grundgesetz genannten Merkmale der einzige oder als Teil eines Motivbündels ein tragendes Kriterium unter mehreren Grund für die Kontrolle sein.
Nach Aussage der Bundespolizei gab es im letzten Jahr keinerlei Beschwerden bezüglich Racial Profiling in Erfurt. Und die Sensibilität für das Thema nehme in Ausbildung und Schulung einen hohen Stellenwert ein. Dass dies durchaus nötig ist, bestätigt eine Studie der Deutschen Hochschule der Polizei. Hier wurden Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten untersucht. Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wurde darin auf die Debatte häufig mit der Aussage reagiert, Zitat: Es könne sich in solchen Fällen lediglich um bedauernswerte Einzelfälle handeln. Es wurde beispielsweise häufig betont, dass bei der Polizei kein institutioneller Rassismus gefunden werden könne. Allerdings konnten im Polizeialltag jedoch durchaus Reifizierungen und Stereotypisierungen beobachtet werden. So wurde beispielsweise von dem Bulgaren gesprochen, der bestimmte problematische Eigenarten aufweise. Zitat Ende. Ab wann sich jedoch solche Einstellungen auf strukturelle Probleme zurückführen lassen, könnte wahrscheinlich nur eine gezielt darauf ausgerichtete Studie hervorbringen, so zumindest die BefürworterInnen einer gezielten Studie zu Racial Profiling. Der Zwischenbericht zu dieser Studie hier, der ist komplett nachzulesen unter polizeistudie.de.